Matthäus 23 und 24. Es hatte vor, das in drei Abschnitte zu teilen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ihr müsstet nichts drei Predigten nacheinander um Häuselei hören. Also das wird vielleicht zu viel auf einmal. So ich habe gedacht, wir versuchen das in einer Predigt zu machen und wir werden reden über das volle Maß der Ungerechtigkeit. Was wir eigentlich haben in dieser Stelle, ist die Ablehnung Jesus Christus von den Pharisäern und Sadduzäern und dann Jesus, als er reagiert auf diese Ablehnung, was er gesagt hat. So, wir werden das nicht im Voraus lesen, es ist 39 Versen, sondern wir werden beten und dann sehen, was da steht. Vater, bitte segne uns heute, als wir gehen durch diese Stelle, hilf uns zu verstehen, warum Jesus gesagt hat, was er gesagt hat, und hilf uns auch, etwas davon zu lernen, was hilfreich ist in unserem Leben. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Vers 1, da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. So, wir haben gesehen in den letzten Wochen, wie die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Herodäer, alle haben versucht, Jesus in seine Worte zu fangen. Sie haben ihn abgelehnt. Und nun Jesus dreht zu den Leuten, die ihn zuhört. Und er sagt, also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, also die haben etliche Autorität. Also Gott hat die Nachkommen von Aaron diese Aufgabe gegeben. So es war nicht eine Frage, ob sie sollten auf diesen Stuhl setzen oder nicht. Also in jeder Synagoge, da war ein Stuhl da und das war, wo der Rabbi sitzt und lehrt den Menschen. So wir finden in einigen Stellen, wo Jesus selbst geht in den Synagoge und er sitzt und lehrt. Und er würde genau auf diesem gleichen Stuhl setzen. Und die lehren dann das, was im Alten Testament steht. Die haben aber diese Autorität, was Gott sie gegeben hat, missbraucht. Wie haben sie das missbraucht? Also wir finden drei verschiedene Weise in dieser Stelle. Erstens, sie haben das durch Häuselei. Sie sagen das eine und tun dann das andere. So Jesus sagt, was sie sagt, also das tut, also das ist in Ordnung. Aber schaue nicht auf, was sie tut und folge nicht nach, in was sie tut. Denn sie sagen etwas, aber ihr Leben ist etwas anderes. Es ist etwas, wo wir auch vorsichtig sein so heute. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Böden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Und das bringt uns zu der zweite Weg, dass sie die Autorität missgebraucht hat. Und das ist durch Habsucht. Sie haben bereits viele Autorität, aber sie wollen mehr. Und so sie legen große Lasten, also Bürden auf andere Menschen, sagen, du solltest das, das und das auch tun. So es gab schon mehr als 600 Gebote im Alten Testament. Die Pharisäer haben viele dazu hinzugefügt. Und so es war eine große Last für die Leute, weil sie wollten mehr Macht haben. Das ist auch etwas, was wir sehen heute, zum Beispiel während der Corona-Zeit, wenn die Leute haben gemerkt, also wir können Leute verpflichten, Sachen zu tun, und doch sie diese Autorität bekommen haben, sie wollten das nicht abgeben. Und ich bin sehr dankbar, dass in den letzten paar Wochen die haben entschieden, also nicht das alles zu wiederholen. So wir dürfen hier heute sein, also ohne Masken. Es ist immer schwierig für Menschen, die Autorität haben, das wieder zurückzugeben. Und die Pharisäer waren genauso. Die haben dieses Habsucht auf also Power, also Macht. Das wollten sie weiter haben und verbreiten. Vers 5. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säumen an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die erste Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Also was wir sehen hier in dieser Stelle ist eigentlich Hochmut. Die waren sehr stolz auf ihre Autorität, die sie hat, und auch auf wie sie also nach dem Gesetz Sachen macht. Also es steht Sachen in dem Gesetz, das sie machen sollte. Sie geht dann zu den Extremen. Zum Beispiel eine von den Sachen, es steht hier, die Säume an ihren Gewändern groß. Also die Priester haben laut dem Gesetz im Alten Testament diese Säume an ihren Gewändern gehabt. Die haben das einfach verlängert, also länger gemacht, damit es größer wird, damit es leichter zu sehen wurde. Also sie haben das gemacht, um von Menschen gesehen zu werden. Es war Hochmut. Paulus sagt in Römer 12, Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als es zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten waren hochmutig. Ich kann das nicht gut sehen von hier. Also es kann sein, dass ich werde vergessen, immer das weiterzumachen. So, Vers 8. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erde euer Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. So, wir haben gesehen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten die Autorität, die Gott sie gegeben hat, missbraucht. So, die Frage ist, wie können heute Leiter in der Gemeinde solchen Missbrauch verhindern? Wie können wir vermeiden, dass wir machen die gleichen Fehler durch Heuchelei, Habsucht für Autorität und Hochmut? Wie können wir das vermeiden? Jesus hat einige Vorschläge gegeben, oder vielleicht wir sollen sagen, Befehle gegeben. Also mach diese Sachen nicht. So, erstens verwende nicht den Titel Rabbi, weil dieser Christus gehört. Also wir haben ein Lehrer und er ist Jesus Christus. Und so heute in unserer Gemeinde, also wir nutzen dieses Wort Rabbi nicht. Was bedeutet Rabbi? Einfach Lehrer. Aber wir nutzen das nicht, denn wer ist unser Lehrer? Jesus Christus und sein Heiliger Geist, der in uns wohnt. Und dann ein zweiter Titel, den wir nicht verwenden sollen, ist dann Vater. Also in unseren Gemeinden, also soweit ich wisse, also niemand hat mehr Vater genannt, außer vielleicht meine eigenen Kinder. Und die sagen meistens also Papa oder etwas auf Englisch. Aber Vater ist ein Titel, ein Ehrentitel, der in zum Beispiel die katholische Kirche benutzt wird. Und die gehen zu den Priester und sagen, Vater, ich habe gesund ist. Ich weiß nicht, warum sie nie in die Bibel geguckt hat, zu sehen, ob das in Ordnung war oder nicht. Also es kann sein, dass das ist einige von den Gründen, warum für mehrere hundert Jahre die haben ihre Leute nicht zugelassen, dass sie in die Bibel liest. Weil solche also Missbrauch in der Kirche also ist verboten von Jesus Christus, deutlich in der Bibel. Und dann der dritte ist Meister. Verwende nicht den Titel Meister, denn es gehört auch Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Rabbi, Gott ist unser Vater und Jesus Christus ist unser Meister. Wir sollen diese Begriffe nicht nutzen. So, was sollen wir dann nutzen? Also, wir können weiter solche Missbrauch verhindern, wenn wir nutzen andere Titel und Jesus hat uns Vorschläge da auch gegeben. Wir können uns gegenseitig Bruder oder Schwester nennen. Also meistens in den heutigen Kultur in einer Gemeinde, wir reden einfach und sagen also Namen. In den Gemeinden, wo ich aufgewachsen war, das war nicht getan, sondern mein Vater heißt immer Brother Tally. Als der Pastor der Gemeinde, die haben ihn nie Pastor genannt, denn die haben das gesehen als ein Ehrentitel. Also statt Pastor, die haben immer gesagt, also Bruder. Und ich finde das in Ordnung. Es würde niemand schimpfen, wenn die sagen Pastor. Aber also Bruder ist eigentlich besser, weil es zeigt, was unsere Beziehung zueinander in Jesus Christus ist. Und so die Frauen wurden dann natürlich nicht Bruder heißen, sondern Schwester. Also wenn ihr ein anderes also so nutzen müsstet, also es ist mir egal, aber es wäre in Ordnung, wenn ihr so einen Titel haben müsstet. Das ist der benutzt werden sollte. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, und das ist Diener oder Knecht. Und wir finden, dies wird benutzt von den Aposteln. Es könnte also viele Beispiele geben, also Römer 1,1, Paulus, Knecht, Jesus Christi, Kolosser 4,12, es grüßt euch Epaphros, der eine, der euren ist, ein Knecht des Christus. Jakobus 1,1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. 2. Petrus 1,1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesus Christi. Judas 1,1, Judas, Knecht Jesus Christus. Offenbarung 1,1, Jesus Christi, seinen Knecht Johannes. Also die Aposteln. Die haben eigentlich eine höhere Stelle als alle anderen. Also die haben die Gelegenheit gehabt, Apostel zu sein. Aber die haben sich alle genannt, Knecht. Was bin ich? Ein Knecht. Und was ist ein Apostel? Ein gesandter Knecht. So eigentlich Apostel war. Also heute, wir wollen das sehen als ein Ehrentitel zu der Zeit, also weniger so, denn es ist eigentlich die gleiche Bedeutung wie Missionar, also jemand, der ausgesandt ist, ist ein Apostel. So Jesus sagt, der größte aber unter euch soll eure Diener sein. Nicht Rabbi oder Vater oder Meister, sondern Diener. Vers 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. So, wenn wir wissen, dass wir sollen diese, also nicht so sehr ihren Titel anstreben, so wie kann ich eine Rolle annehmen in einer Gemeinde, so als Leiter einer Gemeinde, ohne dass es hochmutig wird. Also wenn jemand sagt, ja, ich möchte Pastor sein, also ist das in Ordnung. Also es ist nicht falsch, zum Pastor, Lehrer, Missionar oder Evangelist so ausgebildet zu werden. Also eine Ausbildung ist eigentlich eine gute Sache. Also wenn man ein besseres Kenntnis hat von Gottes Wort, es ist leichter, die Aufgabe zu füllen. So, es ist in Ordnung, ausgebildet zu sein. Es ist auch nicht falsch, sich danach zu sehnen, als Pastor, Lehrer, Missionar oder Evangelist zu dienen. Es ist aber falsch, eine dieser Positionen als Häusler zu vertreten, der vom Habsucht und Hochmut kontrolliert wird. Und wie viele Gemeinden haben Pastoren, die haben diese Aufgabe genommen, weil sie sind hochmutig und müssten Autorität haben über die Menschen. Also das ist dann falsch. Das ist genau, was die Pharisäer und Schriftgelehrten getan hat. Und das ist zu vermeiden. Diejenigen, die Gott am meisten gebrauchen kann, ist derjenige, der sich selbst am wenigsten für fähig hält, den Job zu übernehmen. Und das, glaube ich, auf mehreren Gründen. Einer war, es steht so in der Bibel, aber auch, weil ich habe gesehen, was Gott getan hat in meinem Leben. Also, ich war nicht einer, der hier vorne stehen könnte. Wenn ihr mich so vor 30 Jahren kennengelernt habt, du würdest nie denken, er wird irgendwann vor einer Gruppe stehen und etwas sagen. Also Gott nutzt die. Die Menschen schauen, wo man sagen, diese ist die Lage, diese Aufgabe zu haben. Gott beruft sie und gibt die auch den Mut und die Kraft, die sie braucht, diese Aufgabe zu tun. So, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus dann redet weiter und er hat 8 verschiedene Wehe über die Schriftgelehrten und die Pharisäer ausgesprochen. Vers 13, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Häusler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lässt ihr nicht hinein. Was ist die erste Wehe? Dass ihr Sünden im Weg steht. Wir lesen in Psalm 1 über Menschen, die den Worten Gottlosen folgen und die im Weg der Sünde stehen. Und Jesus sagt über die Pharisäer und Schriftgelehrten, also ihr glaubt nicht, ihr geht nicht in den Reich hinein, aber ihr lässt auch nicht anderen hineingehen. Sie waren zum Hindernis. Und so hat Jesus diese erste Wehe ausgesprochen. Zweitens in Vers 14, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Häusler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet, darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Also wehe euch, dass ihr nur vorgibt, Gutes zu tun. Sie machen alles zum Schein, aber was sie dann wirklich tut, war dann anderes. Vers 15, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Und das ist etwas, was kommt wieder vor in fast jeder von diesen. Ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm zweimal mehr, als ihr es seid. Also, wehe euch, dass ihr andere in die Irre führt. Denn sie machen Proselyten. Also wir nutzen diesen Begriff also nicht so viel heute, aber es wäre so, wenn jemand, der Jude ist, geht auf die Straße, findet jemand, der nicht Jude ist, und die dann überredet, Jude zu sein. Wenn das ein Mann ist, das würde heißen, sie muss auch dann beschnitten werden. Dann die wird ein Proselyt. Also die sind nicht geboren als Juden, aber haben die jüdische Glauben übernommen. Also man könnte diesen Begriff also nutzen heute, wir nutzen es aber nicht. Vers 16, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel führt, das gilt nichts. Wer aber beim Gott des Tempels führt, der ist gebunden. Also die haben das Gesetz also gedreht, ein bisschen irgendwie. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer? Das Gott oder der Tempel, der das Gott heiligt? Und wer beim Brandopfer führt, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer führt, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist dann größer, das Opfer oder der Brandopfer, der das Opfer heiligt? Es erinnert mich an diese Sache, also in Amerika als Kinder, wir haben das gemacht mit zwei Fingern hinter den Rücken, also die Finger wurden gekreuzt und das heißt dann, alles was wir sagen, also stimmt nicht. Also es befreit man vom Schuld irgendwie. Und ich glaube, es gibt ähnliche Sachen hier in Deutschland, wo man kann so kreuzen oder etwas. Und dann kann man machen, was man will und keiner denkt was. Also das ist, was die Pharisäer hier gemacht haben. Also du kannst bei dieser Sache schwören und dann musst du es nicht tun. Aber bei dieser anderen, dann ist es Gutes. Vers 20, darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Also eigentlich, man sollte nicht schwören. Die Wehe, es geht um, dass sie die Gesetze Gottes für ihre eigenen Zwecke verdreht. Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und das Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtige im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Also, Minze. Also, ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Gemeinde hier also hat so ein Blumentopf oder etwas im Haus, wo er hat Minze oder Ähnliches und dann nutzt das, wenn er so etwas vorbereitet. Also, vielleicht hat er Oregano oder etwas und dann macht Spaghetti und nutzt ein bisschen. Denke daran, dass du das hast. Und so, du dann nimmst das Und du schneidest es, so Petersilie oder was, du schneidest das in 10 Stücke und du nimmst eine und du bringst das für die Gemeinde und sagst, das ist für Gott. Das ist, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben verzehntet. Also hat Jesus gesagt, dass man das nicht tun sollte? Nein. Eigentlich, er sagt hier, das sollte man tun und nicht lassen. Und jenes nicht lassen. Also jenes war die 10 Verzehnten von alles. Aber man muss nicht also so genau auf jede Sache sein. Also eine 10. von alles heißt nicht, dass ich muss an so kleine Sachen, also genau sichern, dass es ist 10% und nicht mehr. Also so haben sie gemacht. Und so Jesus sagt, dass sie also bei einer Mücke, also die können das nicht schaffen, aber ein Kamel verschluckt. Es war wieder dieses Heuchelei. Die Wehe ist, dass ihr euch auf die unwichtigen Dinge im Gesetz konzentriert und den Rest weggelassen hat. Und das war das Problem. Nicht, dass sie so viel Wert setzt auf die 10. von solchen kleinen Sachen, sondern dass sie hat den Rest weggelassen. Vers 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Häusler, dass ihr das Äußere des Bessers und der Schlüssel reinigt, in Windes aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinde Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bessers und der Schlüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Es erinnert mich an meine Kindheit. Mein Nachbarn, er heißt Jack. Ich war oft mit ihm, haben mit ihm gearbeitet und an einem bestimmten Tag, ich war da auf dem Feld und wir haben den Maiskorn geerntet. Und es war ziemlich warm und wir wollten was trinken. Und so wir sind zu dem Bach gegangen, also es war nicht weit. Das geht durch seinen Bauernhof. Und wir sind zu dem Wasser gekommen und er schaut rein und da war ein so Marmeladeglas, was ich weiß nicht, wie lange es da in den Bach gelegt hat. Und es hat Erde und Moos drin. Und er nimmt das und er holt Wasser mit dieser Sache und fängt an, das zu trinken. Und ich habe gedacht, nee, das wurde es nicht. Und er sagt, es ist egal, solange man das nicht schüttelt. Also denke an, also wer würde den äußeren Teil ein bisschen reinigen und das Dreckige drinnen. Aber das ist, was Jesus sagt, die Pharisäer gemacht hat. Also wer, dass ihr nur darum, es dir nur darum geht, was Menschen sehen können und nicht, was Gott sieht. 1. Samuel 6, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Also wir kommen in die Gemeinde jede Woche. Und wir wissen, dass alle anderen uns sieht. Aber wir sollen nicht vergessen, dass Gott sieht uns auch. Und er sieht nicht nur, womit wir bekleidet sind, also was alle anderen sehen. Er sieht auch, was ist in unserem Herz. Und die Pharisäer haben sehr viel Mühe gegeben auf den äußeren Schein, aber drinnen waren sie noch schmutzig. Vers 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Häusler, dass ihr getünsten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen entwendest aber voller Totengebeine und alle Unreinheit sind. So erscheint auch ihr Äußeres vor den Menschen als gerecht, entwendest aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also wehe, dass ihr innerlich wertlos seid. Man kann hier in Königs Wusterhaus gehen zu den Friedhof. Und da findet man, also manche sind sehr alt, manche sind ziemlich neu, diese schönen Steine. Also Erinnerungsstücke für Menschen, die vorher hier in Königs Wusterhaus gelebt hat. Und Menschen gehen dahin und denken an die Menschen, die vorher gelebt hat. Aber was ist mit dem Leib innerhalb von den Gräbern? Also, ist nicht schön. Und das ist, was Jesus gesagt hat über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Vers 29, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Häusler, dass ihr die Gräben der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Also wehe euch, dass ihr den Maß der Väter voll gemacht habt. Also die Väter haben gesündigt, indem sie die Propheten ermordet hat. Und was hat diese Menschen gemacht? Genau dasselbe. Also zu der Zeit, dass Jesus auf Erde wurde, wurde Johannes, der letzte von den Propheten von der alten testamentlichen Zeitalter, ermordet. Und so Jesus hat gesagt, das Blut von alle dieser also kommen auf euch. Vers 23, ihr Schlangen, ihr Otten gezüßt, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich euch Propheten und Weise und Schriftgelehrten, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in eure Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zu anderen. Also er redet jetzt über die zukünftigen Propheten, die er senden würde. Also eigentlich die Aposteln und auch also Missionaren, Pastoren, also ganz bis zum heute. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barakias, den ihr zwischen den Tempel und den Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Als ich das lese und denke an was die gemacht hat gegen die Propheten, wie sie so viele von denen getötet hat, ermordet hat, das bringt mich zu der Frage, warum sandte Gott immer weiterhin Propheten, obwohl die Propheten missbraucht wurden? Warum sendet Gott noch heute Missionaren und Pastoren, die predigen und verkündigen das Wort Gottes? Warum? Warum sagt Gott nicht einfach, die Welt ist also schon so schief gegangen, es lohnt sich nicht mehr? Warum gibt er nicht auf? Und es gibt zwei Gründe, warum er weiterhin Propheten sendet. Erstens, denn er ist langmutig. 2. Petrus 3,9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmutig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Also, er möchte, dass jeder die Gelegenheit hat. Also, wir sind nicht so langmütig. Wir sind ziemlich schnell am Ende und sagen, ich will nicht mehr. Aber Gott sagt, ich sende Propheten und er sendet noch mehr Propheten. Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinest, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Er sendet immer wieder Propheten, weil er möchte, dass sie Buße tut und zu ihm kommt. Ein zweiter Grund, warum er immer Propheten sendet, ist, denn er richtet nicht ohne Vorwarnung. In Amos 3 und Vers 7 steht, nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Also, Gott richtet niemand ohne Vorwarnung. Was hat er gesagt im Garten von Eden? An dem Tag, wenn er davon isst, er wird sterben. Und dann durch die ganze Zeit, wir finden, dass er kommt immer. Sind es Propheten? Also der erste Mörder, Kain. Gott hat mit ihm geredet. Hat ihm die Gelegenheit gegeben, Buße zu tun. Er hat es aber nicht getan. 120 Jahre vor der Sintflut, Gott sagt zu Noah, 100 Jahre, dann ich werde es regnen lassen und die ganze Erde zerstören. Und hat die Gelegenheit gegeben, hat Noah gesagt, bau diese Arche, damit der Raum hat, zu retten, jeder, der zu ihm kommt. Und keiner kommt. Aber 120 Jahre vor hat die Warnung bekommen und Noah hat gepredigt für 120 Jahre und den Menschen erwartet. Und dann durch die ganze Zeit, er schickt Propheten noch Propheten an die Israeliten und sie haben die einfach getötet und abgelehnt. Vers 38, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, wer so kommt, im Namen des Herrn. Er gibt dir noch eine Warnung von dem Fall von Jerusalem in 70 Jahr noch Christus, also circa zwischen 30 und 40 Jahre, noch er dieses gesagt hat, wurde Jerusalem verwüstet. Also er gibt ihm noch eine Gelegenheit, sagt dann aber, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Er hat dann seinen Aposteln gesagt und die haben gepredigt. Und die Leute, also manche haben geglaubt, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass an einem Tag 3000 zum Glauben gekommen waren, aber viele andere haben es abgelehnt und das Gericht wurde gekommen. Römer 8 und Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also wir haben 8 Wehe gegen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, weil sie haben Jesus Christus und die Propheten abgelehnt. Aber für die, die ihn nicht abgelehnt haben, es gibt kein Verdammnis mehr. Denn jeder, der zu ihm kommt, er rettet. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir könnten diese Stelle betrachten, Vater, als wir sehen, die Wehe, was gesagt wurde. Vater, ich bete, dass du wirst uns behüten von sowas, dass wir werden nicht Häusler sein wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern dass wir werden statt Hochmutes und voll vom Habsucht zu sein, dass wir werden uns erniedrigen und dein Wort folgen und glauben. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.